brauche mal ein paar Freiwillige. Nein, Quatsch. Nein, ich bete, bevor es losgeht. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, gute Nachricht sagen dürfen, dass wir von Hoffnung reden dürfen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du es uns ins Herz schreibst und dass wir offen sind für das, was du sagen willst und dass wir es hören. Amen. Wer von euch weiß noch, was letzte Woche Thema der Predigt war oder auch des Gottesdienstes? Darfst einfach reinrufen, Denise. Wegbereiter, genau. Der Ben hat darüber gepredigt. Der Johannes der Täufer war das Thema, der am Jordan gepredigt hat, dann auch getauft hat. Und dieses Wegbereiten, was Johannes der Täufer gemacht hat, das war erstmal ein inneres Wegbereiten in den Menschen, in dem jüdischen Volk, was zu ihm gekommen ist und was sich hat berufen lassen. Und dazu gehörten unterschiedliche Dinge zu diesem Wegbereiten. Zum einen die Umkehr zu Gott. Das war der erste Schritt, den Wegbereiten zu Gott. Der zweite, die eigene Schuld anzuerkennen, Buße zu tun. Und als Jesus seine Jünger gesammelt hat und dann durchs Land gezogen ist und gelehrt hat, dann kamen noch Dinge dazu, nämlich die Nachfolge. Und Jesus hat das ein paar Mal gesagt, das Ego zurückstellen, dass die Jünger ihr eigenes Ego zurückgestellt haben und ja, ihm, Jesus, nachgefolgt sind. Das war das Dritte. Thorsten, darf ich dir die mal geben? Und dann wird der Weg frei zu Gott. Das hat Johannes der Täufer, oder das war seine Aufgabe, den Weg frei machen, dass die Leute umkehren zu Gott und zu Gott kommen. Und wenn wir das tun, dann haben wir Zugang. Dann ist der Weg frei und wir werden ausgerüstet mit dem Wort Gottes, wo wir über Gott lesen, über Jesus lesen können, was sein Wille ist, was er vorhat, was gut für uns ist, was uns segnet und was nicht gut für uns ist, was uns schadet. Und ich habe jetzt so ein kleines Kreuz, sollte ja handlich sein, es muss in die Hosentasche passen. Also nicht, dass wir Gott in die Hosentasche stecken, aber das Kreuz als Zeichen dafür, dass wir Zugang zu Gott haben, dass wir nicht nur an bestimmten heiligen Orten mit Gott reden können und nur, wenn wir, keine Ahnung, uns dreimal gewaschen haben und irgendwas, sondern wir dürfen immer mit Gott reden, wir haben Zugang zu Gott. Ja? Johannes der Täufer hat angefangen im Auftrag Gottes. Und es ging los, dass wir Zugang zu Gott haben. Und heute wäre es Quatsch, wenn ich nochmal über Johannes den Täufer predige. Heute ist ein anderer Text dran und ich finde das eigentlich ziemlich genial, wie das so zusammenspielt. Denn heute geht es eigentlich um ein anderes Wegbereiten. Man könnte fast sagen, Wegbereiten für Fortgeschrittene. Ja, ihr seid alle Fortgeschrittene. Ihr habt ja alle schon ein Stück des Weges, seid ihr schon gegangen. Und diese Art, den Weg zu bereiten, passt auch ganz gut zum dritten Advent, habe ich mir so gedacht. Und ich meine nicht den romantischen und den beschaulichen Advent, den netten Advent mit Lichtern und gemütlich und man sitzt so, sondern ich meine den stressigen Advent, den überforderten Advent. Den Weihnachtsfeier in der Schule, schnell noch Meisenknödel basteln für den Schulbazar, Musicalproben, Jahresabschlussveranstaltungen, besondere Gottesdienste, Autobatterie leer, schnell noch eine neue besorgen und einbauen, zur Werkstatt noch einen Baum kaufen, Weihnachtsmarkt besuchen. Die Art von Advent meine ich. Die einen angespannt macht, die einen emotional macht, manchmal gereizt macht und vor allem gereizt gegenüber denen, die einem nahestehen, mit denen man eigentlich viel Zeit verbringt, mit denen man zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, wem es von euch geht. Ich habe so das Gefühl, wenn ich so, auch wenn ich durch die Gemeinde gehe oder wenn ich mit Menschen irgendwie Kontakt habe, das ist schon so. Wir machen viel und wir machen es gern und es ist schön. Und trotzdem im Advent, manchmal wird es ein bisschen viel und dann es wird auch anstrengend. Und es wird auch, es ist, wie gesagt, ein bisschen emotional. Und Paulus schreibt in so einer Situation einen Predigttext. Und er schreibt Folgendes, ich lese euch mal vor. Alles, was in früherer Zeit aufgeschrieben wurde, damit ist gemeint das Alte Testament oder das Erste Testament, aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, die wir aus der Heiligen Schrift gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommt von Gott. Er gebe euch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie aus einem Munde loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Denn ich sage, weil Gottes Zusage wahrhaftig gilt, trat Christus in den Dienst der Beschneidung. So wollte Gott das einlösen, was er den Stammvätern versprochen hat. Aber auch die Völker haben allen Grund, Gott für sein Erbarmen zu loben. Denn in der Heiligen Schrift steht, darum will ich dir danken unter den Völkern, deinen Namen will ich preisen mit einem Lied. An einer anderen Stelle heißt es, freut euch ihr Völker zusammen mit seinem Volk. Und noch einmal an einer anderen Stelle, lobet den Herrn alle Völker, preist ihn, ihr Menschen aus allen Nationen. Er wird sich erheben, um über die Völker zu herrschen. Und auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Der Gott der Hoffnung schenkt, erfülle auch euch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist wieder mal so ein Text, der ein bisschen länger ist und wo ein bisschen mehr drinsteckt. Aber ich versuche es mal runterzubrechen. Und vor allen Dingen versuche ich euch mal ein bisschen zu erklären, in welche Situation schreibt er das eigentlich rein. Denn die Gemeinde in Rom, das waren keine frommen Christen, die so zusammensaßen, alles schicki wie bei uns und schön Adventskaffee und toll, sondern ganz, ganz anders. Die waren gespalten. Und wer vielleicht denkt, ach, bei uns in der Gemeinde, da gibt's immer mal die eine oder andere Diskussion, wie wir's machen, wie wir die Tische stellen oder wie auch immer, gibt's immer mal Diskussionen. Das ist gar nichts gegen das, was in Rom abgelaufen ist. Wir sind uns wenigstens einig darüber, welche Feiertage wir feiern. Das war in Rom nicht so, bei den Christen. Also nicht in Rom, sondern bei den Christen in Rom, in der christlichen Gemeinde. Da war nicht klar, was man feiert. Die einen haben gesagt, na klar feiern wir den Auszug aus Ägypten. Das ist doch die große Rettungsaktion für das Volk. Das waren die Judenchristen, die waren Juden und haben sich bekehrt zu Jesus. Und dann gab es die anderen, die waren früher Heiden, die hatten mit Gott gar nichts zu tun und waren dann Christen geworden. Und die haben gesagt, was wollt ihr denn mit euren Feiertagen? Es reicht doch, dass wir zu Jesus gehören. Hört auf mit diesem ganzen Zeug, es klingt alles so gesetzlich. Und wenn wir essen, wenn wir auch Ostern machen, wir ein warmes Essen oder jetzt, dann kann man davon ausgehen, dass es gesittet abläuft und wir sind uns einig, der eine darf vegetarisch essen und der andere isst Fleisch. Das ist schon in Ordnung. In Rom bei den Christen war das nicht so einfach, weil die einen haben gesagt, die Heidenchristen, hey, wir essen Fleisch, ist doch klar. Wir sind ja nicht gebunden, klar, das Fleisch, also alles, was man damals geschlachtet hat, war irgendeinem Gott geweiht. Und dann haben die Heidenchristen gesagt, ja, ey, aber wir sind frei in Jesus, oder? Also kann ich's essen, das schadet mir doch nicht. Wir sind ja nicht abergläubig, oder? Und die jüdischen Christen, also die Judenchristen haben gesagt, ey, Gott hat hat uns Essensregeln gegeben. Das hat er doch nicht aus Versehen gemacht, das hat er doch nicht zufällig und jetzt gilt's nicht mehr. Solche Streitigkeiten hatten die. Und in dieser Situation schreibt Paulus diesen Text. Stellt euch mal vor, ihr würdet einem, ich habe nach einem Bild gesucht, was heute sowas auslösen würde. Stellt euch vor, ihr nehmt einem Erzgebirgler den Lichterbogen, das Licht, die Räucherkerzen und so weiter weg. Was gäbe das für eine Diskussion, oder Beate? Das wär grenzwertig. Ja? Eine knifflige Lage. Und da gibt Paulus den Christen, das ist schon das Ende vom Brief, der Text, ein paar Sachen mit. Und das erste ist, er sagt, lernt aus dem ersten Testament, aus dem alten Testament sagen wir oft, aber respektvoller wäre eigentlich erstes Testament. Paulus macht klar, das erste Testament ist kein lästiges Anhängsel. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, ja, das neue Testament und das erste Testament, das ist so ein bisschen, ja, dadurch wird die Bibel dick, schade. Also ist gar nicht mehr so handlich, sondern er sagt, das erste Testament ist wichtig. Lest es, denn da stehen Gottes Offenbarungen drin. Da zeigt sich, wie Gott den Menschen begegnet ist. Da, wenn ihr das lest, werdet ihr merken, was Gott für ein Herz für die Menschen hat. Wie oft er versucht hat, den Menschen zu begegnen und sie zu retten. Was er alles unternommen hat. Und wie oft Menschen versucht haben, gerecht zu sein aus sich selber. Wie oft Menschen versucht haben, gute Gläubige zu sein. Und wie oft es dann eben auch schiefgegangen ist. Und am Ende gibt uns das Erste Testament auch einen viel größeren Horizont, auf dem wir erst richtig verstehen, was diese Rettungstat von Jesus bedeutet. Man könnte ja sagen, ja okay, das ist halt irgendwann passiert, Jesus wie so ein Blitz, und zack, wer will, ist gerettet. Ist ja schön. Aber nein, das Ganze hat eine unglaublich lange Geschichte und Gott hat schon vor langer, langer Zeit Menschen versprochen, es wird einmal so weit sein. Und immer wieder hat er es versprochen. Und die haben alle gewartet und gewartet und gewartet. Und wir dürfen das erleben. Wir dürfen das erleben. Es ist passiert. Jesus ist zu unserer Rettung gekommen. Und wir haben Zugang zu Gott. Und wir sollen das erste Testament lesen. Er schreibt, denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung. Wenn man das Erste Testament liest, kann man vieles lesen. Man kann schwierige Stellen lesen, man kann erbauliche Stellen lesen. Paulus macht aber deutlich, wir sollen die erbaulichen Stellen lesen. Die Versprechen Gottes, die Verheißungen Gottes. Wir sollen die Stellen lesen, wo von der Treue Gottes die Rede ist. Wir sollen den Bogen verstehen, den Gott spannt, um uns zu retten, damit wir an der Hoffnung festhalten. Und wenn Paulus von Hoffnung spricht, dann meint er nicht das, was wir manchmal meinen, wenn wir sagen, na wollen wir mal hoffen, dass es schneit diesen Winter. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ne? Reinhard hat es schon angedeutet. Könnte schon schneien. Aber gab auch schon Jahre, wo es eigentlich nicht richtig geschneit hat. Die Hoffnung, die Paulus hier meint, ist vergleichbar mit der Hoffnung auf den Frühling. Der Frühling wird auf jeden Fall kommen. Gibt es überhaupt keine Diskussion. Da sind wir uns alle einig. Es ist nur noch ein Warten. Also wann er genau kommt, wissen wir nicht, aber er wird kommen. Und genau dieses Hoffen meint Paulus. Es gibt überhaupt keine Diskussion darüber, dass Gott uns erlösen wird und dass wir ewig leben werden in seiner Nähe. Darüber gibt es keine Diskussion. Es wird nur noch ein bisschen dauern. Das ist die Hoffnung, die wir haben sollen, die wir nicht aufgeben sollen. Aber wo wir gerade noch beim Ersten Testament sind, aufgepasst. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sollen die Verheißungen lesen. Wir sollen die Zusagen lesen. Wir dürfen auch lesen, wie wichtig Gott die Nähe zu uns ist. Und wir dürfen auch lesen, dass er ein heiliger Gott ist. Aber manchmal machen wir als Christen so einen Fehler und da ist uns das Erste Testament ganz nah. Nämlich immer dann, wenn wir denken, jemand anderes hat falsch gehandelt, dann wünschten wir uns so ein kleines bisschen Gerichtshandeln. Ist Gott so ein bisschen Gericht? Der könnte dem doch mal so ein bisschen... Es gibt eine, ich sag mal, ich mach's mal ganz groß, im Großraum Spremberg, eine Person, ich hoffe, ich mach's so groß, damit ihr nicht erkennt, wer es ist, kennen wahrscheinlich nur ein paar, eine Person, die sich, ich sag mal so, nicht so verhalten hat, wie sich das manche gewünscht haben von einem Christen. Und dann ist diese Person krank geworden. Und dann haben Christen gesagt, ja, Gott hat das auf diese Art geregelt. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Das ist alttestamentliches Denken. Leute, das hat nichts mit Jesus zu tun. Wir sind nicht die Richter. Und manchmal passiert das irgendwo in der Welt, passiert ein Erdbeben oder irgendein Tsunami. Beim Tsunami war das schon mal so. Und dann hieß es, dann kamen so Nachrichten, Gott hat die Muslime irgendwie, da waren irgendwie ganz viele Muslime und deswegen kam da ein Tsunami. Leute, das ist alttestamentliches Denken. Das ist nichts für uns. Damit haben wir nichts zu tun. Seid damit sehr vorsichtig. Die Jünger haben sich sicher gewähnt in Jesus Nähe. Und als sie durch Samarien ziehen und die Samariter laden Jesus nicht ein, das sind die Jünger stinksauer und sagen, Jesus, lass uns beten, dass Feuer vom Himmel regnet. Und Jesus weist sie zurecht und sagt, wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Ihr seid neu ausgerichtet. Es geht nicht mehr darum, irgendwelche Leute zu verurteilen und zu bestrafen, möglichst hart. Es geht um Gnade. Und wer von uns will sich denn über einen anderen Christen erheben und sagen, die Sünde war aber mehr als meine Sünde. Deswegen ist es richtig, dass der krank wird und ein ganzes Leben lang darunter leidet. Wer von uns will sich hinstellen und sagen, ich bin aber ein besserer Christ? Wer das sagt, der hat nicht verstanden, was Gnade ist. Also, Vorsicht mit dem Alten Testament. Das Alte Testament ist nicht dafür da, dass wir anderen irgendwelche Sachen vorhalten und uns zu Richtern aufspielen. Dafür ist es nicht da. Sondern wir sollen lesen, welche Treue Gott hat und welche Hoffnung wir haben dürfen. Das Zweite, was Paulus den Römern mitgibt, der römischen Gemeinde mitgibt, Römer klingt ziemlich groß, den der römischen Gemeinde mitgibt, ist, ertragt einander. Ja, das passt ganz gut ins Gemeindeumfeld. Ich habe euch schon gesagt, was los war bei den Römern, aber in der römischen Gemeinde, was da los war an Auseinandersetzungen. Paulus meint tatsächlich, ertragt euch. Jeder verheiratete Mensch weiß, wie selbst nach jahrelanger, präziser, pädagogischer Arbeit der Ehepartner noch derselbe bleibt in bestimmten Marotten und Eigenheiten. Man kann sich Mühe geben, wie man will, und er ist trotzdem noch. An manchen Punkten verändert er sich einfach nicht. Es ist ärgerlich. Es ist in der Gemeinde nichts anderes. Ertragt euch. Wir sollen uns ertragen. Wir sind zusammengestellt in unserer Unterschiedlichkeit. Und wir brauchen diese Unterschiedlichkeit mit unseren Stärken und unseren Schwächen. Und in emotional herausfordernden Zeiten nehmen wir manchmal eher die Schwächen wahr und nicht die Stärken. Und dann ärgern wir uns über den anderen und was der schon wieder gesagt hat und wie er es gesagt hat. Ist ja wohl klar, dass er das auf mich bezieht. Ich glaube, ihr kennt das alle. Paulus sagt, die Stärkeren, die im Glauben Gefestigten, sollen Acht haben auf die, die im Glauben noch nicht so stark sind. Die sollen Rücksicht nehmen. Wir sollen uns ertragen. Und das Dritte und Letzte, dass er sagt, seid euch einig im Ziel, damit die Völker Gott erkennen und Gott preisen. Er sagt, er gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus, wie aus einem Munde loben. Diese Stellen, die davon sprechen, dass wir einig sein sollen, da gibt's noch mehr, die werden manchmal ein bisschen falsch verstanden. Da wird manchmal drunter verstanden, wir müssen alle dasselbe glauben. Wir müssen alle ganz genau dasselbe glauben. Und das stimmt auch, wenn es darum geht, dass Jesus unsere Rettung ist. Und das stimmt auch, wenn es darum geht, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Und das stimmt auch, wenn es darum geht, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Aber das stimmt bei vielen anderen Dingen nicht. Wenn du sagst, ich glaube, was in der Bibel steht, dann wird es schon knifflig. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Mensch alles, was in der Bibel steht, glaubt. Das geht gar nicht. Lest mal gleichzeitig, ich habe es jetzt in der Bibelstunde schon mal gesagt, lest mal gleichzeitig Sprüche, Kapitel 1 bis 4 ungefähr, und lest mal gleichzeitig Hiob. Da wird es schon spannend. In Sprüche steht nämlich, wer sich an das hält, was hier steht, dem wird es nicht übel gehen, dem wird es gut gehen und so weiter. Da ist von den Segnungen die Rede. Und gleichzeitig liest man Hiob, einen frommen Mann, der alles getan hat, und es hat ihn doch erwischt und hat alles verloren. Man kann die Bibel nicht lesen wie ein nur das, das funktioniert. Unsere jüdischen Geschwister lesen das Erste Testament oft mit dem Wissen darum, dass es immer sowohl als auch ist. Es ist immer sowohl als auch. Es ist das eine und das andere. Ja, Gott segnet. Und trotzdem passieren Christen schlimme Dinge. Es ist nicht so, dass man Christ wird und dann hat man einen Freifahrtschein. Es wird einem nie wieder was passieren. Man wird nicht krank. Man kriegt keinen Krebs, nichts. Das ist Quatsch und das wissen wir auch. Und trotzdem segnet uns Gott. Es ist sowohl als auch. Wir sollen uns darin einig sein, dass Gott diese Welt liebt und erlösen will. Er will die Menschen erlösen. Wir dürfen und sollen darin einig sein, dass Gott uns erlöst hat. Und dass er unser Lob verdient. Um es in den Stühlen zu sagen, die hier stehen, vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, was soll das? Was ist das für eine Installation? So sind wir manchmal als Gemeinde, wie die Stühle hier stehen, kreuz und quer. Wir beziehen uns aufeinander, wir gucken uns an und gucken den anderen an, so wie der glaubt, will ich. Oder das kannst aber nicht sein, so kannst doch nicht sein. Aber wir haben einen Auftrag. Wir sollen nämlich Wegbereiter sein. Wir sollen den Weg bereiten für die Menschen, die von außen kommen und die Gott begegnen wollen. Und wenn man hier durchlaufen will, dann wird es knifflig. Deswegen ist das auch die falsche Anordnung. Die richtige Anordnung wäre, dass wir uns auf Gott ausrichten. Dass wir Gott die Ehre geben. Dass wir Gott loben. Und wir müssen nicht alle in einer Reihe stehen. Jetzt könnte man ja sagen, wenn wir alle dasselbe glauben, stehen wir alle in einer Reihe. Aber das tun wir nicht. Und das müssen wir auch nicht. Wir stehen alle, der eine hier, der andere hier, aber ausgerichtet in eine Richtung. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir das tun, wenn wir Gott die Ehre geben und wenn wir uns an Gott ausrichten und nicht an uns gegenseitig, dann werden wir zu Wegbereitern. Untereinander, weil wir uns trösten, und für andere, die dazukommen, weil sie merken und weil sie sehen, was das Entscheidende ist, was das Zentrum und was die Mitte ist. Dann sind wir Wegbereiter im Advent und darüber hinaus. Amen.